Ja, vielen Dank, Matthias. Was für ein Einstieg. Ja, ich freue mich total und war gerade total auch inspiriert, jetzt in diesem Lobpreis einfach Gott zu begegnen, ihn groß zu machen. Und als dann der Matthias so die Impulse so übernommen hat, da hat man einfach so gespürt, wie eine Freude da ist, wie wir wirklich gemeinsam einfach auch jetzt virtuell jetzt hier in diesem Gottesdienst einfach vor Gott kommen und ihm zurufen, ihm groß machen, ihn erheben. Und da war so ein Gedanke, oder das hatte ich nicht richtig verstanden, wo der Matthias es dann gesagt hatte, oder war das einfach sprachlich, kam bei mir alles anders an. Da hast du dann gesagt, Matthias, da darf dann auch mal das Haus explodieren, habe ich verstanden. So eine Freude darf da sein. Aber ich glaube, das war dann, das darf auch mal raus explodieren. Aber für mich war das einfach, ja, einfach eine tolle Einstimmung, eine tolle Vorbereitung für die Predigt. Ich würde jetzt meinen Bildschirm mal teilen und die Folie starten. Und ihr dürft dann einfach auch kurz eine Rückmeldung geben, einfach per Daumen hoch, ob ihr die Folie dann auch seht, wenn das bei euch startet. Ich denke, das dauert jetzt einen Moment und dann sollte das direkt losgehen. Und dann solltet ihr die Folie dann auch sehen.
Du präsentierst auf dem falschen Bildschirm.
Genau, jetzt müssen wir einfach draußen, Moment, kurz noch warten. So, jetzt denke ich, jetzt müsstet ihr das sehen. Ich sehe das auch bei mir, ist angekommen. Das dauert hier immer so ein bisschen. Gut, Dinge will Weile haben. Das Thema von heute ist Gottes Wege erkennen. Anbetung und Gehorsam im Psalm 95. Und warum diese Predigt? Und in meinem Bibelstudium ist es so, dass ich aktuell mich genau intensiv mit diesem Psalm 95 beschäftige. Und da habe ich gedacht, das könnte eigentlich auch ganz sinnvoll sein, dass die Gemeinde an dem Ergebnis des Prozesses in Form einer Predigt teilhat. Nun ja, eigentlich war die geplante Reihenfolge, den Studienabschnitt ganz abzuschließen und dann die Predigt zu formulieren. Dies hatte doch zeitlich jetzt nicht hingehauen. Jetzt kommt die Predigt aus der noch andauernden Studienphase. Aber das ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht kennst du das, dass Dinge manchmal anders kommen als geplant. Bei mir war das zunächst in der Vorbereitung zu dem Psalm 95 auch so. Da war ein Gedanke auch der Effektivität im Vordergrund, einfach so die Studienarbeit zusätzlich zu nutzen, einfach für die Predigt. Doch dann habe ich gemerkt, wie durch die Bearbeitung des Psalms eigentlich auch deutliche Parallelen zu meiner eigenen Situation sichtbar wurden. Mir wurde sehr deutlich, also, dass der Anspruch, auch die Bibel zu verstehen oder die Bibel verstehen zu wollen, dass es in einem ganzheitlichen Prozess mündet. Es ist ein Mithineingenommen werden von mir als Mensch in ein Gespräch mit Gott. Ein Prozess, der darauf abzielt, mein Leben dahingehend zu verändern, dass es Christus ähnlicher wird. Ich kann mich diesem Prozess verschließen und ich kann mich diesem Prozess öffnen. Auch wenn dieser mich immer wieder an oder vielleicht sogar über meine Grenzen bringt. Gott, der uns in seinem Wort begegnen will, respektiert beides. Jetzt kommen wir nun zum Psalm 95. Ich möchte einfach jetzt am Anfang auch nochmal die Möglichkeit geben, dass wir diesen Psalm jetzt nochmal gemeinsam lesen, uns darauf einstimmen. Es kamen nochmal einige später. Vielleicht kann das da einfach nur mal eine Hilfe sein, das einfach dann nochmal aufzugreifen für den Moment. Und sicher auch so, dass uns Gott in dem Heute und auch in seinem Wort einfach begegnen möchte, auch in diesem Psalm. Wer mag, kann gerne jetzt einfach seine Bibel zur Hand nehmen. Handy einfach das aufschlagen oder einfach auch zuhören und die Worte aufnehmen. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns zujauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn ein großer Gott ist der Herr. Ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde Und die Höhen der Berge sind auch sein. Sein ist das Meer. Er hat es ja gemacht. Und das Trockene. Seine Hände haben es gebildet. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Lass einfach mal diese Worte im Moment auf dich wirken. Was bewirken sie? Was bewirken diese Worte bei dir? Jetzt weiß ich nicht, könnt ihr mal kurz ein Feedback geben? Passt das zum Sound? Weil die Bianca sagt schon, das ist irgendwie übersteuert. Ich habe da vielleicht ein Problem mit dem Mikrofon momentan. Ich würde einfach mal jetzt versuchen, wenn das jetzt vielleicht übersteuert ist, würde einfach jetzt nochmal mein Headset nehmen und vielleicht mich gleich mit dem Headset dann einwählen und es probieren. Ich weiß es nicht aktuell, woran das hier liegt.
Okay, ist es jetzt besser? Okay, wow, okay. Dann sind wir da angekommen. Ja, sorry. Woran das liegt, aber jetzt haben wir schon zumindest da schon mal eine Verbesserung. Okay, sehr gut. Danke für euer Feedback. Das ist so wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir uns einfach auch Feedback geben, dass wir uns einfach auch, ja genau, vielleicht auch mal einen Hinweis geben können. Was haben die Worte bei dir bewirkt? Welche Worte des Psalms haben dich herausgefordert? Wo stimmst du überein? Wo bist du vorsichtig? Oder wo waren vielleicht Punkte oder Worte, die da gar nicht vielleicht gepasst haben? Mir ging es am Anfang auch so, als ich das durchgelesen habe. Da waren Worte, die ich bejaht habe, waren Worte, die ich nicht verstanden habe. In der Mitte habe ich so einen Bruch empfunden und sehr, sehr harte und konsequente Worte von Gott. Da habe ich mich gefragt, was war da in Meriba, was war da in Massa zwischen Gott und dem Volk? 40 Jahre, hat er gesagt, empfand ich Ekel. Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Was ist da vorgefallen? Wieso war das so? Das war so auch so die erste Stimmung, die in mir aufkam. Und jetzt möchten wir einfach in dem nächsten Abschnitt diesen ganzen Psalm betrachten. Ich habe das jetzt in zwei Abschnitte aufgeteilt. Den ersten von Vers 1 bis 7 und dann von Vers 7 bis 11 den Abschluss. Und da ist es so, wenn wir einsteigen in Vers 1 bis 7, das Volk, es kommt gemeinsam vor Gott. Sie hat eine Lobpreiszeit, ebenso wie wir das als im Gottesdienst haben oder wie wir das heute Morgen einfach auch gemeinsam erlebt haben. Und es war eine Zeit der Anbetung, Zeit vor Gott zu kommen. Und es war unter der Leitung eines Priesters, eines Lobpreisleiters, eines Psalmisten. Und der Psalmist, der hat dazu aufgerufen, Gott anzubeten. Mit Jubel, mit Jauchzen, mit enthusiastischem Singen, mit Danksagung. Und diese erste Verse, die vermitteln ein eindrucksvolles Bild. Wenn man sich das vorstellt, welchen freudiger Tumult wohl im Tempellobpreis vorzufinden waren. Schrille Schreie von Fröhlichkeit, laute Schreie des Lobs, klangvolle musikalische Lieder drangen durch die Tempelhallen. Und der Jubel hatte einen Adressaten. Ihr hattet da heute schon auch die Eindrücke geteilt und da kamen wirklich echt ganz, ganz tolle Dinge zusammen. Dem Fels unseres Heils. Ist ein ganz ausdrucksstarkes Sprachbild. Ist ein Bild, ja, das einfach uns auch nahe geht, wo wir selber auch einen Ausdruck finden dürfen, wie wir dem einfach antworten, was es für uns bedeutet. Und der Aufruf schärft auch das Verständnis dafür, dass der Lobpreis in dem Bewusstsein erfolgen soll, dass Gott mit seiner Präsenz gegenwärtig ist. Das heißt, das Volk, es singt nicht in den leeren Raum, sondern Gott ist in der Gegenwart des Volkes und das Volk ist in seiner Gegenwart. Das heißt, es besteht eine reale Verbindung zwischen Gott und den Anbetenden. Weiter haben wir gelesen, dass Gott groß gemacht wird. Es wird groß gemacht, sein Sein. Es wird groß gemacht, wie wir es heute auch gesungen haben, dass er als König über allen Göttern steht. Es wird groß gemacht, dass er als Schöpfer und seine Hand das Trockene und das Meer gebildet haben und ebenso die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge. In den letzten Versen dieses ersten Abschnitts wird dann der Anbetung ein weiterer Aspekt hinzugefügt. Es heißt, kommt, lasst uns anbeten, uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Dies bedeutet, ja, was bedeutet dies für den Anbetenden? Was hat es bedeutet für die Person, die jetzt hier in dem Psalm, wenn wir den lesen, da vor Gott stand? Das heißt, ich akzeptiere diese Größe Gottes und mache mich klein vor ihm. Vor ihm, meinem Schöpfer. Ich mache mir auch bewusst, dass dieser Gott, der das Trockene und das Meer mit seiner Hand gebildet hat, auch mich geschaffen hat. Und aus diesem Grund ruft der Psalmist in Vers 6 dazu auf, diese Haltung auch äußerlich durch eine Handlung sichtbar zu machen. Er sagt, lasst uns anbeten. Und das Interessante ist, hier auch im Hebräischen, das wird eigentlich so übersetzt über dieses Wort, das Anbeten hier eigentlich in dem Vers 6 bedeutet, sich niederzuwerfen. Das heißt, den höchsten Akt der Anbetung, in dem, dass ich die Vorherrschaft Gottes für mein Leben anerkenne. Ein weiteres Verb, das genutzt wird, ist neigen. Das heißt, sich beugen, aktiv werden, hinunter auf die Knie sinken. Und das dritte Wort ist niederknien. Das heißt, wir legen unsere Knie auf den Boden und versetzen uns so in die Haltung derer, die eine Autorität über sich akzeptieren. Und das ist eigentlich eine bewusste Handlung des Kleinmachens vor Gott. Und der Psalmist, der begründet dies durch den Zuruf an die Gemeinde, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Und dass die anbetende Menge als Volk sein Volk ist. Und dass Gott treu ist und er als ihr Gott für sie sorgt. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Wir sind wieder ein ganz starkes Sprachbild, wenn man das auf sich wirken lässt, was vorher auch wirklich durch euch, durch die Impulse auch schon ankam, aber sich das mal bewusst zu machen. Wir sind das Volk oder hier der Psalmist und die anbetende Menge macht sich bewusst, dass das Volk, das Weide, die Weide und die Herde seiner Hand ist. Das heißt, Gott ist hier auch ein Bild eines guten Hirten, der versorgt, der führt auf grüne Auen, der führt zu frischem Wasser. Und der ist auch, der dem auch, sage ich mal, bei der Herde ist, wenn Gefahr droht. Das ist der erste Abschnitt und ich denke, den kann man ganz gut einfach auch so aufnehmen. Das ist einfach toll, da im Lobpreis zu sein, Gott groß zu machen, ihn anzubeten, ihn auch zu akzeptieren und durch eine äußere Haltung einfach auch sich vor ihm zu beugen. Und jetzt genau in dieser Situation, inmitten dieser Anbetung, inmitten diesem sich beugen vor Gott, kommt jetzt ein prophetisches Momentum. Und da heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und es geht weiter wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten obwohl sie mein Werk gesehen hatten. Und ich fand das ganz interessant, weil interessant ist eigentlich, dass die Warnung, die jetzt hier ausgesprochen wird, dass die nicht an Menschen gerichtet ist, welche Gott ferne sind, sondern dass die Worte an die anbetende Gemeinschaft vor Gott gerichtet sind. Und ich habe mir so gedacht, bis hierher, wenn man den Psalm bis dahin liest, aus der Anbetung heraus oder in die Anbetung hinein, auch eine Steigerung ist da einfach sichtbar, auch der Form der Anbetung. Bis hier konnte der Einzelne jede Form, auch der äußeren Haltung und Liturgie der Anbetung mitgehen. Und Gottes Motivation ist es aber, den Ursprung, diese Haltung, ja, unserem Herzen einfach zu begegnen. Und deswegen heißt es auch im Wort Gottes, Gott sieht das Herz an. Mir ist wichtig, was ist die Motivation, was ist unsere Haltung dahinter? Was ist das Innerste, was uns bewegt? Und dem möchte er auch begegnen. Und ich denke, jetzt sollte man ganz kurz einen Blick darauf werfen, was historisch bei den genannten Vätern während der Wüstenwanderung in Meriba oder Massa, wie es hier genannt wurde, was sich da ereignet hat. Und wenn man das ganz grob zusammenfasst, ist das, wie die Bibel es nennt, der Tag der Versuchung. Und er bezieht sich auf die Versuchung in Meriba während der Wüstenwanderung. Und es spricht eigentlich im weitesten Sinne davon, dass Israel sich geweigert hat, Gott zu vertrauen. Und nach dem Auszug aus Ägypten auch das verheißene Land zu betreten. Das heißt, die Israeliten hatten erlebt, wie Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Sie hatten seine Zeichen und Wunder einfach auch erlebt in dem Unterwegssein mit ihm. Sie hatten gesehen, wie Gott selbst in der Wüste sie mit Manna versorgt hat vom Himmel, mit Wachteln versorgt hat, wie er an den entlegensten Orten für sie einfach Wasser plötzlich irgendwie entspringen hat lassen und sie einfach getränkt hat, dass sie nicht verdurstet sind, sondern dass sie alles hatten, was sie gebraucht hatten. Gott war mit ihnen unterwegs. Und dennoch sprachen sie nach so langer Zeit des Unterwegsseins mit Gott nicht mehr davon, dass Gott sie in das verheißene Land führen wird, sondern davon, dass Gottes Absicht es war, sie in die Wüste zu führen, damit sie dort sterben. Die Bibel nennt es hier und spricht hier davon auch in dem Psalm, sie verhärteten ihr Herz. Das heißt, der Glaube an Gottes Zusage und seine treue Führung wich dem Unglauben. Und die Frucht dieses Unglaubens war Ungehorsam. Und die Konsequenz war total fatal. In Vers 11 heißt es, da schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und das ist schon etwas, wenn man das auf sich wirken lässt. Und so endet auch der Psalm hier. Das ist schon sehr herausfordernd. Hat mich auch herausgefordert, dem Gedanken nachzugehen. Aber Gott spricht es hier. Man hat auch gesehen, das prophetische Momentum steigert sich dann auch so, dass plötzlich Gott selbst einfach spricht in die anbetende Menge hinein. Und Gott konnte, es wird einfach das sichtbar, ihren Unglauben nicht akzeptieren und verurteilte auch die Generationen, also derjenigen, die nicht treu bei der Erfüllung seiner, also die nicht treu an die Erfüllung seiner Verheißung glaubten in der Wüste dort dazu, das verheißene Land nicht zu betreten. Das heißt, von so einer riesigen Gemeinde, das waren ja 600.000 Männer, nennt, glaube ich, die Bibel, waren Frauen und Kinder nicht mitgezählt, nennt die Bibel nur zwei Personen, wo Gott sagt, da hat er Glauben gesehen. Und sie werden die Zusage des lebendigen Gottes einfach empfangen. Und das waren Josua und Kaleb. Das heißt, die überragende Mehrzahl des Volkes in der Wüstenzeit hatte nicht darauf vertraut, dass Gott seine Verheißung an ihnen erfüllen wird, sondern sie hatten der Lüge geglaubt, dass sie in der Wüste sterben werden. Als Unglaube verhärtet das Herz und bringt als Frucht Ungehorsam hervor. Wenn man die Anklage der Gemeinde in die Wüste auf den Kern reduziert, könnten das Gedanken sein wie, Gott meint es nicht gut mit mir, mit uns. Gott ist nicht treu. Gott kann seine Verheißung nicht erfüllen. Und das Land Kanaan, welches Gott ihnen verheißen hatte, war nicht frei von Feinden. Jedoch hatte Gott ihnen zugesagt, mit ihnen zu sein. Wir erkennen, dass Israels Versagen eigentlich darin lag, dass sie nicht im Glauben an Gott und seine Verheißungen ausharrten. Nachdem sie so einen großen Teil der Wüste im Vertrauen auf ihn durchquert hatten, und sie hatten eigentlich so viele Gründe gesehen, warum es sich lohnt, Gott zu vertrauen, schafften sie es am Ende doch nicht. Gott spricht hier oder in dem Psalm wird es so ausgesagt, sie haben meine Wege oder sie haben Gottes Wege nicht erkannt. Vers 10 sagt, ein Volk irrenden Herzen sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Mich hat total angesprochen das heute. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und genau das Geschehen bei Meriba war der Punkt, an dem ich eingangs gesagt habe, dass ich Parallelen zu meinem Leben einfach jetzt auch bei der Auseinandersetzung und Bearbeitung mit dem Psalm einfach entdeckt habe. Ich habe festgestellt, dass Psalms in mein Leben hineinsprechen. Ich habe bemerkt, dass heute gilt auch mir viele hunderte Jahre später. Ich habe gemerkt, es gibt auch Dinge, die mein Herz im Ausharren verhärten. Und es war so bei mir, es war oftmals so der Eindruck oder was mich da so bewegt hat, einfach eine Lüge. Und es ging so, ich nehme euch einfach mal kurz hinein, was so meine Gedankengänge waren. Alles ist immer so schwer. Die Herausforderungen im Geschäft, die Gemeinde, auch dann direkt die Predigtvorbereitung, das ist einmal was, da tue ich mir echt immer so schwer und ob das auch rüberkommt, was ich sagen will und alles und dann noch Corona. Dann der zweite Aspekt, eigentlich eigene Wege. Eigentlich ist gar nicht mein Ding. Ich gehe besser auf den Wegen, die für mich Sinn machen und die sich gut für mich anfühlen. Ein dritter Aspekt, die anderen können das viel besser. Warum gelingt denen das eigentlich immer so leicht und bei mir ist es immer so mühsam und so schwer? Und da war ich wieder am Anfang. Alles ist immer so schwer. Die Herausforderungen im Geschäft, in der Gemeinde, Predigtvorbereitung, Corona. Ihr kennt das vielleicht, aber das war so meine Spirale, in der ich mich oft so wiedergefunden habe. So im Selbstmitleid einfach da so drin gewesen. Und das ist ganz spannend. Weil es gibt auch eine Auslegung, oder sage ich mal, wo der Hebräerbrief auch antwortet, aus diesem Psalm 95 erklärt. Und er, der Hebräerbrief, nennt dies den Betrug der Sünde. Das heißt, die Sünde fordert die Illusion, dass Ungehorsam sicherer oder angenehmer ist als der Weg des Glaubens. Und ich möchte uns einfach mal da hineinnehmen, das heute bei Paulus. Oder das heute im Hebräerbrief, dem Verfasser des Hebräerbriefs. Und mich einfach nur mal drei Verse hier vorlesen aus Hebräer 3, Vers 12 bis 14. Da heißt es, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, vom lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt. Damit nicht jemand unter euch verstoppt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an dem Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und das hat dann auch was bei mir bewirkt. Und was hat mir geholfen? Das heißt, eine Situation, ich hatte plötzlich irgendwie anders erlebt. Dass es jemand anders erkannt hat und mich in Liebe ermahnt hat, das hat mir geholfen. Das war bei mir vielleicht auch schon des Öfteren der Hinweis, meine Bianca, genau meine Ehefrau, mit einem Wort der Ermahnung, das aber in Liebe gesprochen war. Aber das war schon öfters eigentlich auch so ein Punkt. Aber da war es dann plötzlich irgendwie anders. Da war noch zusätzlich irgendwie, dass ich das Wort Gottes als Spiegel hatte. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und es kam irgendwie zu mir in mein Herz hinein, an Stimme des Heiligen Geistes. Nicht verurteilend, sondern ich habe die Liebe darin gespürt. Und das Hören und dieser Hinweis über meine Situation hat sich in mir mit Glauben verbunden. Und ich kannte die Situation, war schon viele Male, wie gesagt, an diesem Ort, in meinem Meriba, nenne ich es einfach mal so. Und ich war immer eigene Wege gegangen, des Selbstmitleids. Wie vorher gesagt, alles ist immer so schwer und die ganze Spirale. Und ich dachte, Gott muss es doch ja verstehen. Und er versteht es ja auch. Gnade, Liebe. Oh ja, Gott erkennt mich. Er allein weiß, wie es mir geht. Und ich habe das irgendwie so akzeptiert, genauso die Situation. Gott weiß ja, wie es mir geht. Und für mich war das dann, als ich Hebräerbrief gelesen habe, und wenn man das liest, und das möchte ich euch wirklich so ans Herz legen oder einfach empfehlen, liest mal 3 und 4, die wirklich da Bezug nehmen auf den Psalm 95. Und der Hebräerbrief nennt es hier den Betrug der Sünde. Und der hatte mich gefangen genommen. Und ich konnte und wollte nicht aus dieser Situation heraus. Es war auch viel zu anstrengend und viel zu schwer. Und dies ist oft der Ausgangspunkt und Einfallstor, dass die Sünde plötzlich Raum gewinnt und auch Gesellschaft bekommt. Und dabei, und ich kannte eigentlich einen Alternativweg, jedoch hatte ich keine Kraft und Lust, ihn zu gehen. Und. Ich hatte für alles eine Begründung. Aber was ich nicht hatte, das war Glauben. Doch diesmal war es anders. Und da möchte ich ein Zitat von Newell bringen. Unglaube ist nicht die Unfähigkeit zu verstehen, sondern die Unwilligkeit zu vertrauen. Und als Christen, wir sehen uns danach, wir sehen uns nach der Ruhe Gottes, von der Psalm 95 auch im Hebräerbrief einfach spricht. Und die Sehnsucht, die war einfach in mir. Und mir wird bewusst, dass ich Anteil daran haben kann, wenn ich mich dafür entscheide, Gottes Verheißungen zu glauben und daran festzuhalten. Das Volk Israel hatte Kanaan als Verheißung bekommen und dennoch waren Feinde in diesem Land. Und mir wurde bewusst, dass Gott Versuchungen nicht aus meinem Leben entfernt, aber er einen vorbereiteten Weg aufzeigt, den ich genau in dieser Situation gehen soll. Und ich habe mich dann konkret dafür entschieden, diesen Weg des Glaubens zu gehen und dem zu vertrauen, was Gott mir eigentlich genau in dieser Versuchung zugesagt hat. Auch wenn es sich total schwer angefühlt hat, total irgendwie komisch und es war irgendwie total unwirklich. Aber es war eine Willensentscheidung da. Und dann habe ich erlebt, dass es auch anders geht. Dass mein Glaube, auch wenn er nur wirklich ganz klein ist, eine Verheißung Gottes empfangen hat und ich Freiheit einfach erlebt habe in ihm. Und die Feinde in meinem Land, sie mussten fliehen. Und ich habe gespürt, wie plötzlich in dieser Situation, also einfach wie ich Frieden hatte, den ich zuvor an dieser Stelle nicht so erlebt habe, genau in dieser Situation. Viele, viele Male war ich drin, aber diesmal war es echt anders. Und wenn die Predigt vielleicht irgendwie auch heute für euch oder dich jetzt irgendwie nicht so anspricht, so ist einfach, bin ich Gott so total dankbar, weil es so ein Riesengewinn für mich war, ihm da zu begegnen, im Innern meines Herzens, der sich transparent gemacht hat. Und was mich begeistert und was ich euch mitgeben möchte, es ist so wichtig, dass wir unser Herz vor Gott ehrlich prüfen lassen und dass sich das Hören dieser Stimme in uns einfach mit Glauben verbindet. Mich begeistert, wie Hebräer 3 und 4, Psalm 95 auslegen und wie ich darin lesen kann, dass wir als Gemeinde auch gegenseitig auf uns Acht geben und uns ermahnen in Liebe, aber auch die andere Richtung uns auch ermutigen. Wir brauchen einander. Wir haben als Gemeinde eine gewaltige Verheißung. Lass uns als Land diese Verheißung einnehmen. Wir haben und du hast Anteil an Christus. Gott hat in seiner Größe Wege für dich vorbereitet, die mit dir gehen möchte und dir darin sich selbst offenbaren möchte. Was bedeutet es heute bei dir? Was ist dein Meriba? Dein Massa? lass uns doch einen kurzen Moment nehmen, jeder für sich selbst, in dem einfach der Heilige Geist zu dir sprechen kann, und reflektiere das einfach mal. Wo sind Orte in deinem Leben, wo dein Herz sich vielleicht verhärtet und du eigene Wege, Gottes Wegen vorziehst? Wo siehst du vielleicht einen alternativen Weg Gottes, aber bist vielleicht zu schwach, zu müde oder vielleicht auch zu stolz, ihn zu gehen? Lass es einfach mal auf dich wirken, gib dem Heiligen Geist Raum und lass ihn jetzt einfach mal in diesem Moment vielleicht für eine Minute zu dir sprechen. Nicht, wo du gerade stehst oder was dich bewegt. Aber für mich sehe ich das einfach so in dem Psalm, so eine Steigerung der Anbetung und der Höhepunkt einfach da, wo man sich beugt vor Gott und plötzlich Gott zu einem persönlich spricht. Und er ist nicht an dem Äußeren interessiert, sondern an dem Inneren, an unserem Herzen. Und ich möchte heute Morgen zusprechen, du bist nicht allein. Gott ist an deiner Seite. Und du hast Anteil an Christus. Ich möchte dazu sprechen. Du hast Glauben empfangen, um seine Wege zu gehen. Denn Christus ist größer als alle Feinde. Und ich möchte dazu sprechen, du hast auch jetzt schon Anteil an seiner Ruhe, an dem Frieden, der Gott verheißt. Sicherlich wird es irgendwann nochmal deutlich sich, sage ich mal, steigern und nochmal total anders sein. Aber das, die Ruhe Gottes, die die Bibel hier nennt, da ist es möglich, heute schon einen Anteil davon in Besitz zu nehmen. Und wenn du Gott nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, lass dich auf seine Wege ein. Sie haben eine gewaltige Verheißung, die, wenn du sie gehst, deine momentane Vorstellung einfach übersteigen. Jetzt gibt es einfach noch die Möglichkeit, bei dem Lobpreislied, wohin sonst einfach mitzusingen, einfach jetzt so das, was der Heilige Geist einfach im Moment tut, auch vielleicht in dir tut, einfach das nochmal für dich selber zu bewegen oder einfach nur da zu sein in der Gegenwart Gottes. Dazu möchte ich dich jetzt einladen, uns einladen. Amen.